Saisonfinale in der Bundesliga. Ein Spieltag steht noch auf dem Programm und darüber sprechen wir natürlich ausführlich. Willkommen zu Kreisab, Episode 25 mittlerweile schon mit bereits mehr als 20.000 Downloads. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle allen treuen Hörern. Handball hier auf Sportradio 360. Meine Gäste sind heute Christian Stein von Handball World. Hallo aus den Viktor Schielagi Außenstudios nach Köln.
Hallo Sascha.
Und ein Hallo auch nach Flensburg zu Rufen Möller vom Flensburg Avis.
Hallo, moin moin.
Kurze Übersicht, wie wir das ab sofort immer machen wollen, was die Themen angeht, denn es sind mal wieder ein paar Entscheidungen gefallen. Nach Friesenheim haben es auch Erlangen und Bietigheim in die erste Liga geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Der HSV hat zunächst keine Lizenz bekommen. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Den Füchsen ist es leider nicht vergönnt gewesen, vor heimischer Kulisse den EHF Cup zu gewinnen. Und ganz nebenbei gehen die Rhein-Neckar-Löwen mit einem hauchdünnen Vorsprung von 7 Toren in den letzten Spieltag. Dann haben wir zum Abschluss noch ein Interview mit Thorsten Zacharias. Wir haben also jede Menge vor. Wir legen einfach mal los. Ja, Ruven, ich möchte mal mit dem Thema Lizenz beginnen, denn das wurde ja in der letzten Woche ziemlich hochgekocht und ist nach wie vor brandaktuell. Und ich zitiere da mal Kiels Manager Klaus Elwart, der auf Anfrage von Sportbild Plus gesagt hat: Natürlich helfen wir gerne, wenn wir helfen können, zum Beispiel mit einem Benefizspiel. Hier geht es nicht um die Rivalität zwischen zwei Clubs, hier geht es um das Wohl des gesamten deutschen Handballs. Da muss ich mich ganz ehrlich fragen, was denn in den Leuten noch vorgeht. Der HSV wirtschaftet seit Jahren über seine Verhältnisse, während sich die Aufsteiger Jahr für Jahr jeden Cent hart erarbeiten müssen, um irgendwie auch nur eine Minimalchance auf den Klassenerhalt zu haben. Wenn dann andere Teams die Lizenz entzogen bekommen, kräht irgendwie da kein Hahn nach. Aber das geht mir persönlich dann doch ein wenig zu weit. Wie ist das bei dir?
Ja, würde ich dir eigentlich zustimmen. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich habe das auch gelesen aus Kiel, dass die sich vielleicht nicht hinstellen und öffentlich sagen, super, ein Top-Konkurrent weniger, das ist auch klar, aber dass man dann noch gleich Hilfe anbietet, ja, habe ich mich auch ein bisschen drüber gewundert und ich bin da auch eher bei den kleinen Vereinen. Balingen-Weilstetten war ja am Wochenende hier in Flensburg zu Gast und die haben sich ja doch dahingehend geäußert, dass das irgendwo Wettbewerbsverzerrung ist und kann ich absolut nachvollziehen. Also nun kenne ich keine Internas und weiß nicht, ob man in Hamburg über seine Verhältnisse lebt oder nicht, aber anscheinend tut man das ja. Aber wie gesagt, bin ich bei den kleinen Vereinen, die ja anprangern, dass nicht für alle Vereine die gleiche Messlatte angelegt wird. Sprich, wenn ein Verein, wo die Liga meint, den braucht man für die Außendarstellung der ganzen Sportart. Da tut man irgendwie anscheinend alles, um den dann auch doch noch drin zu behalten. Ja, ob man das Gleiche dann mit Balingen oder mit Eisenach gemacht hätte, sei mal dahingestellt.
Hast du denn
Also da muss ich aber, da muss ich allerdings auch sagen, der THW Kiel hat ja in der Vergangenheit auch durchaus anderen Vereinen für ein Benefizspiel zur Verfügung gestanden. Ich erinnere mich da an Schwerin, an Wallau, an Rostock, glaube ich, auch zuletzt. Also der THW Kiel würde so eine Aktion nicht nur machen, weil es der HSV ist, sondern weil es dann auch wenn es Balingen wäre, würde der THW mit Sicherheit auch kommen. Das muss man mal dazu sagen. Befremdlich ist eher, wie sich andere Funktionäre dann eher geäußert haben, ob es jetzt der HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann ist, der gewissermaßen zur Neutralität verpflichtet ist, oder auch ein DHB-Präsident Bernhard Bauer, die sich da ganz klar für den HSV positioniert haben.
Das sehe ich genauso. Ich will auch gar nicht abstreiten, dass der THW auch in Balingen oder Eisenach helfen würde. Wie gesagt, auch genau, was da von der Ligaspitze, sag ich mal, dann vielleicht gekommen ist, dass ein Bohmann dann den Herrn Rudolph vielleicht noch irgendwo besucht und versucht mit umzustimmen. Finde ich, ist ein bisschen weit hergeholt.
Hat auf jeden Fall einen makaberen Beigeschmack, so kann man es, glaube ich, sagen. Christian, welcher der drei Vereine, die du denn eben genannt hast, wo der THW Kiel geholfen hat, spielt er noch in der ersten Liga?
Schwerin hat das, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt sogar noch getan. Bin ich mir aber gar nicht mehr sicher. Wallau war schon in der dritten Liga und Rostock war, glaube ich, auch entsprechend schon in der zweiten Bundesliga. Letztendlich geht es aber auch darum, einfach zu zeigen, dass es beim THW jetzt nicht nur zwangsweise mal eine Aktion für den Champions-League-Teilnehmer HSV ist gerade. Also Ich denke auch, dass der THW in dem Sinne helfen würde, wenn es jetzt Balingen, der Bergische HC oder von mir aus auch die MT-Meldungen wäre, die Geld benötigen würde. Also das hat mit der Liga-Zugehörigkeit oder dem Europapokal-Teilnahmen nicht unbedingt was zu tun.
Gut, ich meinte es auch viel mehr in die Richtung, was hat es gebracht? Also erste Liga spielen die jetzt alle nicht mehr und vielleicht ist das ja dann gar kein Gutes oben für den HSV. Sollte eine kleine Provokation sein. Aber kommen wir zurück zum Thema Rufen. Hattest du denn die Möglichkeit, mit Balinger Verantwortlichen am Wochenende zu sprechen?
Nein, habe ich leider nicht gehabt. Ich war nicht in der Halle, also da habe ich mit keinem persönlich sprechen können.
Wie ist das denn? In Flensburg wurde ja in den letzten Jahren der Etat auch stetig gesenkt, mehr oder weniger. Es gab, wenn mich nicht alles täuscht, auch mal einen Gehaltsverzicht der Spieler. Was hältst du denn von sowas? Man muss ja auch sagen, dass niemand die Vereine zwingt, Summe X an Gehalt anzubieten. Da steht ja niemand mit der Pistole im Rücken und sagt, so, jetzt bitte das Angebot anpassen, sonst schieße ich.
Nee, das ist richtig, aber es gibt ja Vereine oder gab halt Vereine, die dann gewisse Summen gezahlt haben, als sie es noch konnten wahrscheinlich. Und dann sind die Spieler hingegangen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Im Handball ist bei weitem nicht so viel Geld zu verdienen wie im Fußball. Und wenn man dann ein gutes Angebot bekommt, wird das wahrscheinlich jeder annehmen. Und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt müsst ihr auf Gehalt verzichten. Klar, hier in Flensburg gab es das, da haben die Spieler das auch mitgemacht, aber das wird bestimmt nicht jeder mitmachen.
Ich habe mal von einem Bundesligaspieler oder ehemaligen Bundesligaspieler gehört, dass er im Laufe seiner Karriere an Gehaltsverzichten sich hätte einen Kleinwagen von kaufen können, also schon einiges oder einen guten Wagen kaufen können, also es ist schon einiges zusammengekommen in so einer langen Laufbahn, je nachdem, bei welchem Verein man war. Ja, natürlich verzerrt es in gewisser Weise den Wettbewerb, wenn man in der Saison Anpassungen vornehmen muss. Und das gilt für Flensburg damals, das gilt für den HSV jetzt. Scheinbar ist die Lizenzierung im bisherigen Fall nicht ausreichend gewesen, um die Risiken für eine Spielzeit komplett abschätzen zu können.
Du hattest, glaube ich, in der letzten Woche, Christian, mal das Thema Frankreich angesprochen, was das angeht. Wie machen die es denn und wäre das aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit, die man vielleicht in der HBL auch in Betracht ziehen sollte?
Also in Frankreich ist es erstmal so, dass es Mindestlöhne gibt. Das heißt, sich mal eben einen billigen Spieler für 200 Euro oder wie Essen das damals gemacht hat mit den britischen Nationalspielern, das würde in Frankreich nicht funktionieren. Dass man da so günstig eine spielfähige Mannschaft aufs Parkett schickt. Zum anderen ist es in Frankreich so, dass das Geld faktisch vorliegen muss. Also es reicht nicht nur irgendwie eine Erklärung zu haben, dass man über die und die finanziellen Mittel verfügt, sondern man muss diese Mittel auch wirklich vorweisen können. Man muss das auf der hohen Kante haben und nicht nur auf dem Papier einen Sponsorenvertrag da stehen haben, der dann irgendwie nicht nachhaltig ist. Also wie oft liest man irgendwie, ja, der Sponsor hat nicht bezahlt, da können wir nichts machen. In Frankreich muss das Geld erst da sein und dann kann es ausgegeben werden.
Das wäre vielleicht eine gute Idee für die Handball-Bundesliga dahingehend, über Veränderungen nachzudenken, was mich ein bisschen, ich stutzig macht, aber traurig stimmt, will ich auch nicht sagen, aber auf jeden Fall ein wenig verwundert ist, dass ihr bei Handball World ja auch einen ausführlichen Ticker dazu hattet. Das an sich verwundert mich jetzt nicht, aber dass das natürlich auch Rekordklickzahlen hervorruft, ist schon ein bisschen schade für den Sport an sich.
Ja, also wenn wir danach gehen, welche Aufrufzahlen sowas bringt, dann könnte jeden Tag Lizenzierungsverfahren sein. Also man muss wirklich sagen, wir haben entsprechend der Klickzahlen höhere Klickzahlen gehabt als zum Beispiel am Tag nach dem Champions League-Sieg des HSV letztes Jahr.
Ja, das spricht, glaube ich, Bände und deswegen will ich auch mit dem Thema zum Ende kommen. Wie geht's denn ausrufen? Glaubst du, dass die noch eine Lösung finden da in Hamburg?
Oh, das weiß ich nicht, das ist schwer zu sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass ich befürchte, dass sie noch eine Lösung finden. Was ich nicht nicht unbedingt gut finden würde. Also ich, klar, Lizenzierungsverfahren dann irgendwie erster Schritt und dass man dann nochmal nachbessern kann, das muss wahrscheinlich auch jedem zugestanden werden. Aber auf der anderen Seite, also sie haben die Lizenz halt nicht bekommen im ersten Schritt. Warum muss man dann da nochmal eine zweite Chance geben? Also ja, mal abwarten.
Christian.
Ja, also der Ablauf ist eigentlich seit Jahren derselbe. Man kann die Lizenz im ersten Augenblick nicht erhalten, kann dann Revisionen einlegen und kann da nochmal neue Tatsachen vorbringen. Das war in den letzten 10 Jahren aber auch nicht anders. Und ich denke, der HSV wird dies tun. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Handball-Bundesliga gewisse Bedingungen einfordert, dass zum Beispiel der Betrag X bis Mitte Juni nachgewiesen werden muss. Und dann wird die Entscheidung erst Mitte Juni, denke ich, fallen. Sollte die Bedingung dann nicht erfüllt sein, dann wird es schwierig für den HSV. Aber ich denke, auf diesem Wege wird es funktionieren. Wenn die Lizenz im zweiten Anlauf nicht erteilt werden sollte, dann dürfen die Hamburger ja auch keine neuen Fakten mehr vorbringen.
Mir klingt das alles nach ein wenig zu viel Extrawurst. Das soll es aber gewesen sein, was die Finanzen angeht. Eigentlich ist da jedes Wort darüber eines zu viel, aber es beherrscht eben die Handballwelt derzeit und deswegen müssen wir uns zwangsläufig damit beschäftigen. Beschäftigen wollen wir uns aber vor allem mit dem, was auf dem Spielfeld passiert ist, und das machen wir dann gleich hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Christian Stein von Handball World und Ruven Möller vom Flensburg Avis sind nach wie vor meine Gäste zum Thema Handball, und selten haben wir ein spannenderes Rennen um den Titel erlebt als in dieser Saison. In Flensburg ist man ja sehr ambitioniert in die Spielzeit gestartet und klar, erfolglos kann man das, glaube ich, nicht nennen, was man in dieser Saison bisher erreicht hat. Dennoch, wie zufrieden ist man wirklich mit Platz 3 in der Liga? Ich behaupte jetzt mal, dass man in Eisenach nicht mehr wirklich den dritten Platz noch verspielen wird. Ist man zufrieden oder ist man dann vielleicht doch ein bisschen unzufrieden?
Also ich glaube, wenn es am Ende der dritte Platz wird, und bin ich auch von überzeugt, dass sie das in Eisenach nicht verspielen, und wenn dieser dann zur erneuten Champions League Qualifikation reicht, dann ist man unterm Strich zufrieden, weil es ja im Zusatz noch die Teilnahme Champions League Final Four gab, auch wieder im Pokalfinale dabei gewesen. Also zufrieden dann, nachdem man halt die entscheidenden Punkte abgegeben hatte. Und damit sind die Flensburger halt insgeheim nicht wirklich zufrieden, weil klar war, dass sie dieses Jahr die Meisterschaft angreifen wollten. Auch wenn das öffentlich nicht immer so klar formuliert wurde, da sind doch einige Spieler bei, die ja ziemlich enttäuscht sind, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat.
Was hat denn aus deiner Sicht gefehlt? Was waren die Unterschiede zu den Spitzenmannschaften, die es dann am Ende ausgemacht haben, dass man nur in Anführungsstrichen Dritter geworden ist?
Also ich würde sagen, dass das schon dass es halt keine Ausrede ist, wenn Spieler ausfallen, wenn es Verletzungen gab. Das haben andere Mannschaften auch gehabt. Aber bei Flensburg war es halt so, Lars Kaufmann ist die ganze Saison ausgefallen und dann war direkt nach der EM, als es ja auch ein entscheidendes Spiel gegen ein Heimspiel gegen die Löwen gab, da fehlte Drasko Nenadic, der eigentlich Kaufmann gut ersetzt hatte bis dahin, und das konnte man dann am Ende nicht wirklich kompensieren und hat dann halt Punkte abgegeben, ja, die man dann so nicht hätte abgeben dürfen oder was halt so nicht eingeplant war, sprich die Heimniederlage gegen die Löwen, und dann gab es auch noch eine Niederlage in Hannover. Und die 4 Punkte fehlen halt jetzt am Ende.
Ja, das sind 4 Punkte, die man sicherlich gebraucht hätte, um am Ende dann vielleicht doch auf Platz 1 zu landen. Ich muss sagen, dass hier bei uns in der Runde in den letzten Ausgaben immer die Meinung so war, ja, den Rhein-Neckar-Löwen, den gönnen wir es dann doch ein bisschen mehr als dem THW Kiel. Ist das bei dir auch so, vielleicht auch wegen der Rivalität zur SG Flensburg oder weil der THW Kiel sowieso jedes Jahr Deutscher Meister wird? Oder weil vielleicht die Rhein-Neckar-Löwen einfach so einen herzerfrischenden Handball spielen? Wem gönnst du es mehr im Moment?
Ach, da bin ich eigentlich neutral, und ich finde, Jakob Heindl hat gestern nach dem Spiel eigentlich was ganz Schönes gesagt. Er sagte, wer am Ende oben steht, der hat es verdient. Und das ist, glaube ich, auch so. Also klar, Kiel wird jedes Jahr Meister, so ungefähr. Ich glaube, es wäre einfach mal schön für die Handball-Bundesliga, wenn es wieder eine andere Mannschaft wird. Weil dann hätte Kiel auch mal wieder vielleicht einen neuen Anreiz, um zu sagen, gut, wir haben es letzte Saison nicht geschafft, jetzt machen wir dies oder jenes anders. Und ich glaube, das würde einfach der Liga und dann dem Handball ganz gut tun, wenn mal ein anderes Team Meister wird.
7 Tore Rückstand sind es jetzt für Kiel, Christian. Wenn wir jetzt mal überlegen, die Löwen haben das Hinspiel gegen Gummersbach mit 14 Toren Unterschied gewonnen. Die Kieler empfangen die Füchse Berlin, die, und da kommen wir gleich dann noch zu, ja dann 4 Spiele in 7 Tagen absolviert haben. Also die Löwen sollten dann doch noch mal richtig Vollgas geben.
Ja, also man kann sich sicher sein, dass die Löwen in Gummersbach mit Sicherheit Vollgas geben werden. Überrascht hat mich eigentlich das hohe Ergebnis gegen die MT Melsungen zu Hause. Da hat man wirklich gesehen, was möglich ist, wenn die Löwen dann wirklich auch Vollgas geben und auch gegen so ein Top-Team. Und das muss auch dann auswärts in Gummersbach auf die Platte gebracht werden.
Wie schätzt du denn die Chancen dafür ein, dass sie es auch in Gummersbach auf die Platte bringen werden? Ich meine, eine größere Chance, nochmal den Titel zu holen, werden sie wahrscheinlich nicht bekommen.
Nein, also die, das ist diese einmal im Leben Geschichte wahrscheinlich, gerade wenn man die finanziellen Möglichkeiten der Löwen im Vergleich zum THW Kiel sieht, dass der THW in diesem Jahr wirklich einen Umbruch zu bewältigen hatte. Und ja, von daher ist es natürlich eine herausragende Leistung gewesen, die die Löwen diese Saison bis jetzt gebracht haben. Aber nichtsdestotrotz müssen sie es halt auf die Platte bringen. Und die Chancen sind recht gut.
Thema Nerven und Druck rufen. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird in der aktuellen Situation noch? Oder gehen die jetzt einfach so mit einer Einstellung da rein, jetzt und nie wieder?
Also ich glaube nicht, dass Nerven da eine Rolle spielen. Ich sehe es eher so, dass die Mannschaft jetzt so dicht davor ist und so auf diese Chance, auf den Titel fokussiert ist, dass sie das auch einfach machen wird. Also vielleicht wird Kiel auch mit 20 Toren Unterschied gegen Berlin gewinnen. Das kann sein irgendwie, aber trotzdem glaube ich, dass die Löwen das machen, weil die auch in Gummersbach klar gewinnen werden.
Gut, dann kennen wir deinen Tipp jetzt, Christians Tipp aus den letzten Wochen kennen wir auch schon. Wir wollen dann noch schauen auf die einzig wichtige andere Entscheidung, die es dann noch gibt. Und zwar, wer wird 15. bzw. wer wird 16. Im Torverhältnis liegt jetzt der Bergische HC plötzlich vor der HBW Balingen-Wallstätten. Christian, meinst du, dass am Ende das Torverhältnis den Ausschlag gibt? Der BHC spielt ja zu Hause gegen Nettelstedt, eigentlich eine Mannschaft in sportlicher Reichweite, zumindest in eigener Halle.
Also erstmal muss der Bergische HC natürlich noch am Mittwoch in Berlin spielen, dann sieht das mit dem Torverhältnis vielleicht wieder ganz anders aus. Nichtsdestotrotz, der Bergische HC hat 2 Matchbälle, um einen Punkt zu holen. Das sollte dann gegen den TuS in Lübbecke machbar sein. Balingen, da kann man von ausgehen, die werden alles geben, die werden Lemgo einen harten Fight bieten und entsprechend auch die 2 Punkte holen. Und von daher würde ich sagen, der BHC braucht einen Punkt.
Rufen, siehst du das genauso? Also vor allem auch, dass Balingen mit Sicherheit gegen Lemgo gewinnen wird, denn Christian scheint da sehr überzeugt von zu sein.
Ja, also traue ich Balingen auf jeden Fall auch zu. Letztes Heimspiel, für die geht es um was, für Lemgo halt um nichts mehr. Und Balingen hat hier am Wochenende in Flensburg zwar mit 8 verloren, aber haben sich da jetzt irgendwie nicht so abschlachten lassen. Also da waren dann am Ende noch irgendwie 2-3 schnelle Tore bei. Also kämpfen werden die bis zum Ende. Ich glaube aber auch, dass der BHC, ja, vielleicht können die sogar in Berlin überraschen, aber ansonsten gegen Lübeck auch zu Hause einen Punkt holen, weil da sehe ich es ähnlich wie mit den Löwen im Meisterschaftsrennen, dass der BHC da diese einmalige Chance hat, drin zu bleiben. Und das werden sie schaffen.
Hättest du den Absturz des BHC so erwartet nach der starken Hinrunde?
Nein, so extrem nicht. Also dass die da nicht sich oben festsetzen und dann vielleicht irgendwie ein bisschen weiter runterrutschen, na, das war, glaube ich, allen klar. Aber ich hätte die so, ja, vielleicht so zwischen 10 und 12, weil ich glaube, die haben auch die Qualität, um da zu stehen. Sonst hätten sie auch am Anfang da nicht so viele Punkte geholt. Aber es war natürlich Gold wert für die Mannschaft, oder bisher ist es noch Gold wert, wird sich dann ja zeigen nächste Woche, aber das war halt wichtig, dass sie diese super Hinrunde hingelegt haben.
Ja, da haben sie den ein oder anderen Zähler geholt, unter anderem übrigens gegen den HSV, der vielleicht dadurch die Champions League Qualifikation verpasst. Das könnte ja auch der Fall sein. Also, die werden sich massiv ärgern und der BHC auf der anderen Seite massiv freuen. Wir haben noch einige andere Themen vorbereitet, über die wir gleich sprechen wollen. Über das EHF Cup Final Four, das ein wenig untergegangen ist, finde ich, in der Handballszene am Wochenende durch die Lizenzierungsprobleme in Hamburg und das spannende Meisterrennen. Und es gibt Aufsteiger, neue Aufsteiger aus der zweiten Liga. Danach sprechen wir nach einer kleinen Pause. Wir sind zurück im letzten Gesprächsteil von Kreisab hier auf Sportradio 360. Wie immer spreche ich mit Christian Stein von Handball World und heute ist auch nach wie vor noch Ruven Möller vom Flensburg Avis bei mir zu Gast. Ja, Ruven, jetzt kommen drei Mannschaften aus der zweiten Liga in die erste Liga. Eine war schon mal da mit der TSG Friesenheim, die ist wieder sang- und klanglos abgestiegen. Dann noch dazu der HC Erlangen und die SG BBM Bietigheim. Hast du die Angst, wie alle unsere Experten hier bei uns, dass die sofort wieder absteigen?
Ja, muss man ja schon fast haben. Die Angst hat ja auch diese Saison wieder gezeigt. Gut, der BHC super Hinrunde gespielt, steckt jetzt trotzdem im Abstiegskampf. Also man kann sich ja fast fragen, okay, wie gut muss denn ein Aufsteiger noch sein? Also gut, denke ich an das Potenzial in der Truppe vom BHC, dass die dann trotzdem in Abstiegsgefahr geraten. Also ich kenne die drei Mannschaften jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber ja, die werden es, denke ich, alle drei schwer haben und alle drei logischerweise gegen den Abstieg kämpfen.
Christian, kannst du eine Sache sagen zu den Auflagen, die es da gibt bei den Mannschaften, was die Lizenzen angeht? Gibt es überhaupt Auflagen?
Ja, also die Pressemitteilung der Handball-Bundesliga war ja sehr kryptisch, indem halt bis auf dem HSV praktisch allen die Lizenz erteilt wurde und es betont wurde, dass es teilweise Auflagen gab. Alle Vereine, die eine Pressemitteilung herausgegeben haben, haben eigentlich vermeldet, dass sie keine Auflagen erhalten haben. Die einzigen fehlenden Pressemitteilungen gab es von Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen bis jetzt. Von daher kann man da natürlich nur mutmaßen, ob es eventuell einen dieser beiden Vereine erwischt hat. Gerade vor dem finanziellen Hintergrund mit dem Rückzug von Jesper Nielsen bei den Löwen oder den Bilanzverlusten des THW Kiel in den vergangenen Jahren. Der HC Erlangen hat eine Bedingung erhalten, dass er in seiner jetzigen Halle nicht spielen darf. Da steht wohl der Umzug nach Nürnberg im Raum und Sascha, du wirst am besten beurteilen können, ob die Arena in Nürnberg dann den Anforderungen der ersten Liga entspricht.
Ja, das kommt drauf an, in welche Halle sie gehen. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Nürnberger Handballfrauen haben damals in der Sporthalle am Berliner Platz gespielt. Das ist eine Schulsporthalle, die allerdings auch nur eine Tribüne auf einer Seite hat. Ich glaube, da passen dann, wenn man es richtig einrichtet, um die 2000 Zuschauer in die Halle hinein. Die liegt auch relativ zentral in Nürnberg, ist relativ gut zu erreichen. Ich glaube aber, dass das der Handball-Bundesliga nicht ausreichen wird und befürchte für den HC Erlangen, dass sie dann in die Arena Nürnberger Versicherung gehen müssen, so heißt sie, glaube ich, im Moment. Das ist die Halle auch, in der die Ice Tigers spielen, die DEL-Mannschaft, und ich befürchte, dadurch wird man den ein oder anderen Euro im Etat leider abtreten müssen und dadurch dann vielleicht auch sogar sportlich auf gar keinen Fall Leistungsträger verpflichten können, die eventuell für den Klassenerhalt sorgen. Ist genau das Problem, Ruven, dass eben solche Mannschaften, ja, ich sage mal, gar nicht mit einem Aufstieg kalkulieren und dann am Ende in den sauren Apfel beißen müssen, weil sie die Strukturen gar nicht haben im Verein?
Naja, das sind ja keine Mannschaften, die irgendwie letzte Saison gegen den Abstieg gespielt haben in der zweiten Liga. Also ja, kalkulieren können sie eh nicht damit, aber dass man, wenn man in der zweiten Liga im oberen Drittel landet, dann vielleicht auch irgendwann mal um den Aufstieg spielt. Also da machen die sich, glaube ich, schon ihre Gedanken, aber ich glaube, es ist einfach schwer. Im Handball, es ist ja sogar schon schwer für die Vereine in der ersten Liga, da das Geld und Sponsoren etc. zusammenzubekommen. Und für die Zweitligisten ist es einfach noch schwieriger. Das zeigt sich ja auch immer, oder hat sich gerade diese Saison wieder gezeigt, die sämtliche Absteiger, das ist ja nicht sportlich geschehen, sondern die sind aus finanziellen Gründen, wie TAP Wanderup, die dann im Winter schon abgemeldet haben. Und auch andere Vereine haben dann halt darauf verzichtet, für die zweite Liga zu melden. Also ich glaube, dass ist das große Problem für die Zweitligisten, dass das irgendwo noch ja unattraktiver ist für Sponsoren, für Medien, für Unterstützer, und darum haben die es natürlich schwer, wenn sie hochkommen, sich dann in der ersten Liga zu etablieren.
Verkleinerung der zweiten Liga auf 18 Mannschaften aus deiner Sicht sinnvoll?
Absolut. Verkleinerung der ersten Liga auf 16 und dann auch die zweite Liga verkleinern.
Auch auf 16?
Ich finde auch nicht, dass das Argument zählt, dass die Erstligisten sagen, gut, dann gehen uns zwei Heimspiele flöten. Auf der anderen Seite beschwert man sich immer darüber, dass Spieler zu viele Termine haben. Langfristig gesehen würde das den Erstligisten auch gut tun. Bin ich fest von überzeugt.
Du würdest die zweite Liga dann auch auf 16 Mannschaften verkleinern?
Ja, das würde ja, denke ich, dazu führen, dass die erste und zweite Liga einfach stärker wird, weil die Quantität kleiner wird. Also wie gesagt, ich glaube, langfristig würde das in beiden Ligen die Vereine nach vorne bringen.
Gut, interessante Ansicht, dass wir das auch mal erfahren. Wir wollen dann einen schnellen Sprung machen rüber zu einem anderen Wettbewerb, der mit der zweiten Liga nicht sonderlich viel zu tun hat, nämlich der EHF Cup. Das Final Four stand in Berlin am Wochenende auf dem Programm und Christian, leider hat es für die Füchse Berlin nicht gereicht. Dritter sind sie dann am Ende geworden. Wie viel Sinn jetzt so ein Spiel um Platz 3 macht, lassen wir mal dahingestellt. Ja. Warum hat es denn nicht gereicht für die Füchse, gerade in der ersten Halbzeit gegen Szeged aus Ungarn, die dann hinterher das Ding auch gewonnen haben, nur 9 Tore? Scheint mir so, als wäre da in der Offensive einiges schiefgelaufen.
Ja gut, bei Szeged ist bekannt, dass oder ungarische Mannschaften spielen generell eine sehr, sehr harte Abwehr. Dass das den Füchsen nicht unbedingt schmeckt, ist angesichts der personellen Probleme, die man ja auch vor allem im Rückraum immer wieder hatte, nicht verwunderlich. Von daher, ja, vielleicht hat man es sich ein bisschen zu einfach vorgestellt. Alles schien irgendwie auf dieses Traumfinale Füchse gegen Montpellier schon zu schielen. Und ja, vielleicht hat man da einfach die Hausaufgabe Szeged letztendlich unterschätzt.
Was hältst du von dieser Sache Wahrnehmung? EHF Cup Final Four, das geht, wie ich das eben ja schon angedeutet hatte, ein bisschen unter, wenn nicht sogar komplett unter.
Ja, letztendlich muss man feststellen, dass man im deutschen Fernsehen praktisch nur jetzt das Final Four empfangen konnte. Alles andere fand außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung statt. Das war in früheren Jahren aber auch nicht anders, als der EHF-Pokal noch in Hin- und Rückspiel ausgespielt wurde. Hängt auch damit zusammen, dass sich Sport 1 letztendlich auf die Bundesliga fokussiert, Eurosport die Champions League im Blick hat und ja, von daher die Berliner einfach auch den gewissen Standortnachteil haben, nicht im Bereich des MDR zu liegen oder des NDR, die dann schon handballaffiner berichten als das der RBB oder ein WDR machen.
Gut, ich denke, da gibt es sowieso noch ganz andere Sorgen. Meine Informationen sagen jedenfalls, dass es auch noch keinen TV-Vertrag für die kommende Saison gibt. EHF und Fernsehsender konnten sich noch nicht einigen. Das war ja in den letzten Jahren immer Eurosport. Und wie mir scheint, haben die kein weiteres Interesse, die Champions League im deutschsprachigen Fernsehen auszustrahlen.
Wobei das auch im letzten Jahr schon sehr, sehr lange gedauert hat. Also da haben sich auch die Verhandlungen praktisch bis kurz vor dem Qualifikationsspiel zwischen Berlin und Hamburg hingezogen für den deutschsprachigen Raum. Also da sagt der Kölner einfach mal, et küt wie et küt, und es hätte noch immer Jotzi Jange, und dann schauen wir mal, was Eurosport im kommenden Jahr, in der kommenden Saison überträgt.
Ja, ich glaube, die übertragen nichts. Rufen, das wäre allerdings schon eine Katastrophe für den deutschen Handball beziehungsweise auch für das Produkt Champions League.
Ja, absolut. Also wenn es da gar keine Fernsehbilder mehr gibt, dann das wäre eine große Katastrophe. In Dänemark ist es genau andersrum. Da ist ein Rieseninteresse an Handball, und da hat es jetzt einen Fernsehsender gegeben, der diese Saison erstmals auch die Bundesligaspiele von den Vereinen, also sprich Flensburg, Kiel, Hamburg, aber auch Rhein-Neckar-Löwen, wo Dänen spielen, die gezeigt haben. Und wie gesagt, in Dänemark ist es genau umgekehrt. Da wird eher noch mehr Handball gezeigt als in Deutschland, was sicherlich auch mit dem Erfolg der dänischen Nationalmannschaft zu tun hat. Also ja, ich persönlich fände es schade und für den Handball eine Katastrophe, wenn es da keine Bilder mehr von der Champions League gibt.
Das wäre in der Tat schade. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt viele Stream-Angebote seitens der ERF. Man kann viele Spiele aus anderen Ländern gucken und wer Handball sehen möchte, der sollte das da auf jeden Fall mal tun. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vom EHF Cup Final Four quasi gar nichts mitbekommen. Christian, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, denn Saget hat ja nicht nur die Füchse Berlin geschlagen, sondern im Finale dann auch Montpellier aus Frankreich.
Also ich habe auch relativ wenig mitbekommen. Zum einen, weil wir das Turnier vor Ort mit zwei Redakteuren besetzt haben. Zum anderen, weil ich mich dann am Samstag um das Spiel von Flensburg, was zeitgleich mit dem Füchse-Spiel lief, gekümmert habe und dann auch am Sonntag letztendlich redaktionell mit einigen Partien eingebunden war aus der ersten Liga. Saget hat, es war überhaupt das erste Finale seit 2003, was eine nicht-deutsche Mannschaft im ERF-Pokal gewonnen hat. Und seit Bestehen des Wettbewerbs überhaupt, glaube ich, das erste Mal, dass nicht eine deutsche oder spanische Mannschaft im Finale stand. Dafür allerdings mit Juan Carlos Pastor und einigen Spielern aus Spanien dann doch nicht ganz ohne spanische Beteiligung ablief.
Ja, und im Endeffekt mit einem, nicht wie ich finde, erwarteten Sieger, denn ich hatte ganz ehrlich erwartet, dass Montpellier sich das Ding holt, aber anscheinend ja mit einem verdienten Sieger, von daher Glückwunsch an Saget zum Triumph im EHF Cup, auch wenn sie den Deutschen, ja, den Titel weggenommen haben, will ich nicht sagen, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn wir in den letzten Jahren da so erfolgreich gewesen sind, wie Christian gerade schon angesprochen hat. Ja, über was möchte ich noch kurz sprechen? Ich möchte sprechen über die Vertragsverlängerung von Thomas Mogensen in Flensburg. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, gerne. Also erstmal kann man, glaube ich, der SG nur gratulieren zu dieser Vertragsverlängerung. Umgekehrt genauso kann man Thomas dazu gratulieren, denn er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Und nachdem jetzt im Sommer ja mit Michael Knutzen und Steffen Weinhold zwei absolute Leistungsträger gehen, hat Flensburg halt jetzt auch mit einem ähnlich starken Spieler langfristig verlängert und ist da, glaube ich, gut aufgestellt für die Zukunft. Da er mit Jim Gottfriedsson, der jetzt seine erste Saison Bundesliga gespielt hat und da auch schon teilweise gezeigt hat, dass das ein großer werden kann. Also die Spielmacherposition ist sehr gut besetzt in Flensburg.
Ich wollte da noch gerade etwas fragen zu den Problemen, die meiner Ansicht nach die SG immer hat im Positionsangriff. Wenn sie dann 6 gegen 6 spielen müssen und sie nicht in die erste Welle kommen, vielleicht auch in die zweite oder mit der schnellen Mitte spielen können, haben sie schon ihre Probleme. Siehst du das ähnlich und wie denkst du, dass man das in Flensburg für die kommende Saison lösen kann, gerade wenn man auch so einen kreativen Spieler wie Steffen Weinhold verliert?
Vielleicht kann man da Gottfriedsson noch mehr für das kreative Spiel einbinden und Mogensen dann halt für den schnellen Tempo-Power-Handball haben. Also da hat man zwei unterschiedliche, aber zwei, wie gesagt, gute Spielmacher. Ich glaube eher, dass im Positionsspiel dann vielleicht ab und zu mal auf den Halbpositionen halt, dass da nicht genug Druck gekommen ist. Und bin ich mal gespannt. Erstmal gespannt, ob Lars Kaufmann nächste Saison nochmal wieder auf dem Feld steht. Und dann kommt ja Johann Jakobsen als Ersatz für Steffen Weinhold. Und das ist eher ein ähnlicher Typ wie Glandorf, sprich der schießt von weiter hinten und weiter oben.
Vielleicht schießt er dann auch ein paar Tore mehr als Glandorf in dieser Saison. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht für die SG Flensburg-Handewitt, wenn sie da ein paar mehr einfache Lösungen auch aus dem Rückraum hätten, wenn sie dann vielleicht in der kommenden Saison angreifen wollen, was den Titel angeht. Kennst du schon unser Quiz, Ruven?
Nee, bisher noch nicht.
Also, wir stellen jetzt jede Woche eine Quizfrage und Christian, in der letzten Woche wollte ich ja wissen, wie viele 7-Meter-Tore in seiner Bundesliga-Karriere Volker Zerbe geworfen hat. Hast du mittlerweile eine Antwort parat?
Kann er das sagen? Ja, weil ich ja weiß, wo es steht. Von daher sind es genau 3 7-Meter gewesen, sofern die Annalen der Handball-Bundesliga da nicht irgendwie in den Protokollen mal das ein oder andere verstammt haben sollten.
Ruben, hättest du es gewusst?
Das hätte ich auf gar keinen Fall gewusst.
Gut, es wäre auch egal gewesen, denn bei uns kann man sowieso nichts gewinnen, da wir ja keinen Sponsor haben, der die Geldschatulle aufmacht. Wer aber gerne ab sofort Preise zur Verfügung stellen will, beziehungsweise das Geld dafür, der kann sich gerne bei uns melden. Gar kein Problem. Ich möchte mich bedanken bei euch beiden, dass ihr mit dabei gewesen seid diese Woche. Ich habe natürlich noch eine Quizfrage für die kommende Woche. Wer 7 Tage rätseln möchte, der kann das gerne tun. Meine Frage ist nämlich diese. Wer war denn der erste ausländische Handballer des Jahres in Deutschland? Ich glaube, der ein oder andere wird es wissen. Ein Hinweis noch auf einen Interviewgast, den wir in der nächsten Woche haben. Das ist nämlich Hartmut Meierhofer, der Trainer der SG Bietigheim. Mit dem werden wir über den Aufstieg sprechen und wie er es packen möchte, in der ersten Liga den Klassenerhalt zu schaffen. Es gibt gleich noch ein Interview mit Thorsten Zacharias, dem Leiter des Schiedsrichterbeobachtungswesens beim DHB. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Bis gleich. Wir sind im Interview unseres kleinen Handball-Talks angekommen und mein heutiger Gast im Einzelgespräch war früher einer der besten Unparteiischen der Bundesliga, zusammen mit seinem Partner Matthias Dank. Denn zu einem guten Schiedsrichter-Duo gehören immer zwei, das wird er sicherlich bestätigen können und das darf man auch nicht vergessen. Heute ist er jedenfalls tätig als Leiter des Schiedsrichterbeobachtungswesens des DHB. Was man da genau zu tun hat, das wird er uns sicherlich sagen. Ich begrüße herzlich Thorsten Zacharias. Hallo nach Mainz.
Hallo Sascha, grüß dich.
Ja, ich möchte mal ganz früh anfangen in deiner Schiedsrichterkarriere. Warum hast du dich denn irgendwann mal dazu entschieden, Schiedsrichter zu werden? Konntest du selbst nicht gut genug Handball spielen?
Ja gut, das ist ja immer genau die Frage beziehungsweise die Feststellung. Für höher klassigen Handball hat es nicht gereicht, also ist er Schiedsrichter geworden. Das stimmt übrigens nicht so ganz. Ich habe bei uns im Kreis in der zweithöchsten Liga gespielt, einige Jahre und ja, wie bin ich dann zum Schiedsrichtern gekommen? Hin und wieder dann Trainingsspiele des eigenen Vereins, der eigenen Mannschaft gepfiffen und ja, ich habe da ziemlich schnell Gefallen dran gefunden. Muss dazu sagen, und das ist wirklich keine Floskel, also mein Gerechtigkeitssinn, der ist tatsächlich hoch und sehr gut ausgeprägt und hat mit Sicherheit auch was damit zu tun. Ohne das wird es nicht gehen. Dass man sich damit allerdings nicht viele Freunde schaffte, auch das habe ich früh gemerkt, musste allerdings feststellen, auch das hatte mir nicht viel ausgemacht. Und dann bin ich dabei geblieben und na gut, dann hat sich da ein bisschen was draus entwickelt und das hat die ganzen Jahre auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da mal eine interessante Frage gestellt bekommen, die lautete, ist man als Schiedsrichter nicht eigentlich immer nur der Idiot? Und ich habe dann gesagt, sehe ich aus wie einer? Ich glaube eigentlich nicht, dass ich aussehe wie einer und ich muss sagen, es kommt auch darauf an, was man damit macht. Ja, man kann diesen Job natürlich auch so ausfüllen, dass man auf viele, viele Widerstände stößt und diese Klischees, die ja bestehen, erfüllt, so nach dem Motto, auf dem Feld, da spielt er seine Macht aus und hat daran gefallen. Wenn man das einfach als Part dieses Spiels versteht und sich da auch gut einbindet in sportlich fairem Sinn, dann kann das durchaus Spaß machen und mir hat es die ganzen Jahre überwiegend Spaß gemacht.
Was war denn für dich der absolute Höhepunkt deiner Schiedsrichterkarriere? Denn du hast ja unendlich viele Spiele in der Bundesliga gepfiffen, aber auch international bist du im Einsatz gewesen. Was war so das für dich, wo du gesagt hast, boah, da hat es sich im Nachhinein so richtig gelohnt, dass ich mich dafür entschieden habe?
Also das ist ganz schnell und ganz einfach beantwortet. Das waren sämtliche Teilnahmen beim Final Four Turnier in Hamburg. Und da nochmal herauszupicken, beide Finals, die wir gepfiffen haben, 2008 und 2006. Das waren definitiv absolute Höhepunkte, genauso auch wie es Spieler und Trainer immer wieder formulieren. Das ist einfach ein Highlight in diesem Sport. Das ist ein top organisiertes Event, bei dem ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke, an die Atmosphäre, an das Kribbeln 3 Tage in Hamburg, auf die Vorfreude, auf die Spiele, die 4 Fanlager. Das ist einfach eine Atmosphäre, die ist mit nichts zu vergleichen.
Interessante Antwort. Ich hätte jetzt gedacht, da käme noch was anderes. Aber gut, das ist ein absolutes Highlight und ich selbst hatte leider noch nicht die Möglichkeit. Ich war bei vielen Veranstaltungen, aber noch nicht beim Pokalfinal Four und das wird
in Zukunft definitiv was verpasst.
Ja, werde ich auf jeden Fall nachholen und mich im kommenden Jahr mal nach Hamburg begeben und sehen, ja, wie das da wirklich so ist. Wir haben sehr, sehr viele Fragen bekommen in der Handball-Ecke zum Thema Schiedsrichterwesen, wie es ist als Schiedsrichter, was gut ist, was schlecht ist, was man besser machen könnte, was vielleicht schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Ich möchte mal mit einer Frage anfangen, die noch selber von mir kommt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele, ich musste zu diesem Interview eigentlich gar nicht selber vorbereiten und bedanke mich da auch recht herzlich nochmal bei den Hörern, dass sie alle da so aktiv teilgenommen haben. Ja, du hast den Verbandsligisten HSC Ingelheim trainiert und das ging dann irgendwann nicht mehr, denn du hast jetzt eine Tätigkeit, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, was du da genau machst und wie viel Zeit das dann in Anspruch nimmt, dass du sagst, du kannst nicht nebenbei noch sowas machen wie ein Traineramt.
Okay, also zunächst mal mache ich diese Trainergeschichte eigentlich sehr unbeobachtet, zum Glück auch von den Medien schon seit vielen, vielen Jahren. Also der HSC Ingelheim war nicht meine erste und übrigens auch nicht meine letzte Station im Trainerwesen hier bei uns im Handballverband Rheinhessen. Ich habe damit vor vielen, vielen Jahren noch als aktiver Bundesliga-Schiedsrichter mal angefangen. Und tatsächlich wirklich Hintergrund war gewesen, sich tatsächlich auch mal in die Situation eines Trainers hineinzuversetzen. Einfach auch mal zu schauen, kannst du das, liegt dir das, denn so alle Bereiche in unserem Sport Handball mal gemacht zu haben, ich glaube, das ist enorm wichtig. Und mit diese Trainergeschichte war noch so das Letzte, was mir gefehlt hatte. Ich habe also schon als Zeitnehmer oder Sekretär am Tisch gesessen, als Spielaufsicht bei Bundesligaspielen, Schiedsrichter, gut, ist bekannt, gespielt habe ich auch. Und die Trainergeschichte war jetzt noch so das Letzte. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine hochinteressante Geschichte gewesen in allen Bereichen. Letztendlich hat es mich dann auch so ein bisschen der Ehrgeiz gegriffen, auch da, sage ich mal, zumindest den höchstmachbaren Erfolg zu erzielen. Das ist nicht immer gelungen, aber es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Es war natürlich sehr zeitintensiv und deswegen musste ich da gerade beim Verbandsligisten HSC Ingelheim, das war die erste Männermannschaft in Ingelheim, dann 2011 die Fahne strecken, weil das zeitlich mit meinem neuen Engagement beim Deutschen Handballbund nicht mehr gepasst hat.
Lernt man denn in der regelmäßigen Arbeit als Trainer besser die Spieler verstehen, was Fehlentscheidungen angeht?
Ja, klar. Selbstverständlich.
Also natürlich. Ich nehme mal an, dass du da ja vielleicht dann noch einen Tacken rüger geworden bist, ja, wenn du weißt, ja, oh, da ist vielleicht die eine oder andere Sache dabei. Ja.
Man lernt diese viel zitierte Ohnmacht kennen. Diese viel zitierte Ohnmacht, dazustehen und nichts daran ändern zu können, wenn man sich, ich sag mal, rein subjektiv ungerecht behandelt fühlt. Und das kann ich jedem Schiedsrichter eigentlich wirklich nur empfehlen, auch mal kurz in diese Seite hineinzuschnuppern, dass das nicht immer nur taktische Reklamationen sind, sondern manchmal auch einfach einer gewissen Ohnmacht geschuldet. Und jetzt muss man mal bedenken, ich war im absoluten Hobbybereich tätig und wenn man sich jetzt mal einen Trainer vor Augen hält, der damit sein Brot verdient, der damit Geld verdient und damit auch Existenzen verbunden sind, dann macht man sich da auf einmal ganz, ganz andere Gedanken und lernt auch gewisse Reaktionen von Trainern ganz anders einzuschätzen. Also das war wirklich eine Erfahrung, die ich niemals missen möchte. Auf der anderen Seite kann ich aber natürlich auch nur jedem Trainer mal empfehlen, über den Tellerrand hinauszuschauen und zumindest auf Amateurebene in seinem Kreis dort auch hin und wieder mal ein Handballspiel zu pfeifen. Dass das für einen Profitrainer rein aus zeitlichen Gründen eine schwierige Geschichte wäre, das ist mir bewusst. Aber so wie ich auf der einen Seite gelernt habe, glaube ich, könnten auch viele Trainer gewisse Gedankengänge von Schiedsrichtern besser verstehen.
Jetzt bist du ja mittlerweile, übrigens was du gerade gesagt hast, gibt immer zwei Seiten der Medaille, so ist es nämlich, Leiter des Schiedsrichterbeobachtungswesens des DHB. Was macht man denn da genau?
Der Deutsche Handballbund hat einen Schiedsrichterbeobachterkader, der aus 18 ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichtern besteht. Ich organisiere und leite diesen Kader, sprich ich führe kurz vor Beginn der jeweiligen Saison einen Beobachterkaderlehrgang durch, der 2 Tage in Halberstadt stattfindet. Dieses Jahr ist das Ende August, also genau zu Beginn der Runde. Wir nehmen dort Themen auf, die uns die letzte Saison, die vorangegangene Saison beschäftigt haben, Schwerpunkte, wo wir der Meinung sind, hier müssen Schiedsrichter besser gecoacht werden. Also das Ganze wie auch ein Lehrgang für Spieler kurz vor Großereignissen oder genauso auch wie die großen Lehrgänge für Schiedsrichter, die 3 Tage jeweils gehen im Sommer und dann nochmal 2 Tage im Winter. Ich organisiere anschließend die Beobachtereinteilungen für alle 4 Bundesligen, also erste, zweite Liga Männer und dasselbe bei den Frauen. Darunter fällt unter anderem die Einteilung und anschließend auch die Auswertung der eingehenden Ergebnisse. Ja, das sind ja übrigens nicht nur die neutralen Beobachtungen, sondern auch die Vereine bewerten jedes Spiel in der Bundesliga mit demselben System, wie es auch die neutralen Beobachter tun.
Entscheidest du dann teilweise auch mit, ob dadurch dann ein Schiedsrichter vielleicht in der nächsten Saison nicht mehr erste oder zweite Liga pfeift?
Also wenn, dann nur wirklich, also indirekt. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich darüber entscheide. Letztendlich entscheiden die Schiedsrichter das selbst. Ich organisiere, wie gesagt, nur die Einteilung der neutralen Beobachter und werte anschließend die eingehenden Ergebnisse aus, für die neutralen wie auch für die Vereinsbeobachtung. Ein Punkt, deswegen habe ich eben gerade ein bisschen gezögert, der ist natürlich hochinteressant, das ist wie bei vielen Dingen in unserem Sport auch eine subjektive Geschichte. Wir reden hier von Menschen, die beobachten müssen, die anschließend eine Bewertung durchzuführen haben. Und das ist natürlich über weite Strecken auch subjektiv. Ja, wir messen hier keine Weiten, wir stoppen keine Zeiten, sondern da sitzt ein Mensch im Zuschauerraum, wenn er Glück hat, in einem dass er ein positives Sichtfeld hat. Und nichtsdestotrotz kann er natürlich nicht alle Dinge einsehen, die Schiedsrichter dort unten einsehen können. Und muss dann anschließend eine Bewertung verfassen. Und diese Bewertung hat natürlich dann Einfluss auch auf Ab- oder Aufstieg eines Schiedsrichterpaares. Und warum ich gezögert habe, wir haben unterschiedliche Beobachtertypen. Das sind, so wie jeder Mensch unterschiedlich ist. Und natürlich im Laufe der Jahre habe ich gelernt, diese Leute einzuschätzen. Und dort gibt es, wie auch übrigens bei den Schiedsrichtern selbst, etwas durchgreifendere Kameraden, die da eine etwas andere Sicht der Dinge haben, wie das vielleicht sein Kollege hat, der 2 Wochen später dieses Team beobachtet. Da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Wenn man die sogenannten Hardliner 5-mal zu einem Team schickt, dann kann es schon passieren, dass sie schlechtere Karten haben als andere. Ja. Deswegen ist dort die Verantwortung sehr hoch, da eine gesunde Mischung herbeizuführen.
Ich will mal mit den Hörerfragen ein wenig anfangen, okay, denn sonst geht uns am Ende wahrscheinlich noch die Zeit aus, da ich ja sehr, sehr viele habe, wie ich eben schon angemerkt habe. Wie bewertest du denn die Leistung der Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga im Allgemeinen? Bist du generell zufrieden?
Ich bin generell unterm Strich absolut zufrieden, ja.
Was macht dich denn so zufrieden? Denn es gibt ja schon in den letzten Wochen oder Monaten sehr viel Kritik.
Also die Spiele, bei denen es bisher Diskussionen gegeben hat, die gibt es. Und die Diskussionen, die erfolgten auch zu Recht. Und nicht immer war alles gut, auch keine Frage. Aber das ist tatsächlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, wenn man sich das große Ganze anschaut. Das Gros aller Spieler läuft ohne größere Diskussionen ab und die Spiele, über die wir uns dann unterhalten mussten, wenn man die ins Verhältnis setzt zu der Gesamtmasse aller Spiele, dann ist es tatsächlich verschwindend gering.
Wie stehst du denn?
Aber natürlich, ja. wir hatten Grund, auch mal Kritik einzustecken, uns mit der Kritik sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Das haben wir auch getan. Kommen wir vielleicht gleich noch zu, in welcher Art und Weise. Aber im Großen und Ganzen, wenn man alle Spiele der vier Bundesligen im Blick hat, was ich habe, dann ist der Anteil der Spiele, worüber wir tatsächlich mal ernsthaft reden mussten und die auch wirklich dann auch fehlerbehaftet waren, die Leistung, im Verhältnis gesehen absolut gering. Ja. Und deswegen bin ich zufrieden.
Wie stehst du denn hauptsächlich in anderen Sportarten? Gibt es das ja immer wieder, diese Wünsche nach dem Videobeweis zu diesem Thema. Ich weiß, dass das im Handball durch die Schnelligkeit nochmal einen Tacken schwerer umzusetzen wäre und wahrscheinlich auch durch die weniger zur Verfügung stehenden Gelder. Ist das ein Thema bei euch?
Natürlich, das ist allein aus dem Grund schon ein Thema, weil es natürlich immer wieder herangetragen wird. Immer dann, wenn Videoszenen uns gezeigt haben, da wurde eine Fehlentscheidung getroffen und das Spiel ist dann vielleicht mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Immer dann wird dieser Ruf natürlich laut. Ich selbst kann das auch verstehen, dass man das diskutiert und dass man diesen Wunsch immer wieder mal heranträgt. Aber mal ganz ehrlich, von den maßgeblichen Leuten im Handball gibt es eigentlich niemanden, der das ernsthaft in Erwägung zieht, aus teilweise den Gründen, die du eben schon genannt hast, allerdings auch aus den rein praktikablen Gründen. Also wenn man sich darüber dann mal eine Stunde Gedanken macht, wie sollte das denn in der Praxis passieren? Also wie lange würde ein Spiel dauern? Könnte jede Entscheidung nachgeprüft werden? Wann? Nach dem Spiel? Während des Spiels? Ja, das sind alles die Fragen, die man in dem Moment behandeln muss. Könnte man das Ganze begrenzen auf zwei Möglichkeiten pro Halbzeit, pro Verein, dass man sagt, stopp, ich möchte es mir hier im Video anschauen oder dass die Schiedsrichter sich das nochmal anschauen und dann die Entscheidung eventuell korrigieren, oder aber der Videobeweis nur zugelassen nach dem Spiel bei einem erfolgten Einspruch des jeweiligen Vereins. Also alles Fragen, die dann in dem Moment auch erstmal geklärt sein müssten. Ich persönlich bin für alles eigentlich erstmal grundsätzlich offen. Und wenn man mir Argumente formulieren kann, die praktikabel sind und die da, wo man dann sagt, das Ganze macht Sinn, warum soll man nicht drüber reden? Also bisher hat allerdings noch niemand einen Vorschlag bringen können, der das Ganze praktikabel machen würde.
Ich glaube, das ist das größte Problem neben dem Geld, dass es eben nicht praktikabel ist und man die beste Theorie, die man dann vielleicht in die Praxis umsetzen möchte, noch nicht gefunden hat. Stellt denn die immer stärker werdende Athletik der Sportart Handball die Schiedsrichter vor besondere Herausforderungen? Und wenn ja, wie verändert sich dabei der Fokus bei der Leistungsbewertung? Denn auch die schnelle Mitte zum Beispiel, diese Regeländerung, die war ja für euch Schiedsrichter nicht leicht. Also seitdem fliegt der Handball ja nur noch hin und her.
Ja. Absolut. Und natürlich hat das auch Einfluss auf die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter in den Bundesligen. Thema Fitness, über die wir vor, sage ich mal, 15 Jahren noch gar nicht so reden mussten, ist heute ein ganz, ganz großes Thema. Was sich in den letzten 10 bis 15 Jahren dort getan hat in der Aus- und Weiterbildung, das ist also richtig brutal. Die Jungs, die müssen heute Leistungstest abliefern, wo unter Umständen Spieler im mittleren Leistungsbereich sagen würden, oh Respekt, also müssten wir schon eine Zeit lang für trainieren, um das hinzukriegen, um die Maßgaben zu erfüllen. Also es sind, ohne dass ich da jetzt groß ins Detail gehe, das würde den Rahmen sprengen, aber zu jedem Winter- und Sommerlehrgang sind Fitnesstests stehen dort auf dem Programm, auch in Verbindung mit Sporthochschulen, die von denen entwickelt wurden, für die es ganz konkrete Zeitmaßgaben gibt. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann gibt es keinen Einsatz in der Bundesliga für einen Schiedsrichter.
Da sieht man, dass die Anforderungen schon relativ hoch sind. Man könnte meinen, die stehen ja mehr oder weniger nur rum, ist aber nicht so.
Ja, nein.
Wir haben jetzt schon einiges besprochen, Thorsten. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann sind wir gleich zurück mit dem zweiten Teil unseres Interviews. Zurück hier bei unserem kleinen Handball-Talk. So klein ist er ja gar nicht mehr, denn mittlerweile haben sich schon einige Leute unsere Sendung angehört. Da möchte ich mich gerne nochmal bedanken, auch bei den Hörern, die viele Fragen gestellt haben an Thorsten Zacharias. Und ich möchte direkt weitermachen mit den nächsten Fragen, Thorsten. Wie nimmst du denn die schon fast chronischen Schiedsrichterdiskussionen wahr? Denn man hat schon den Eindruck, dass es mehr oder weniger von Jahr zu Jahr schlimmer wird, was das Thema angeht.
Also ob es von Jahr zu Jahr schlimmer wird, das weiß ich nicht. Richtig ist, wir haben es jedes Jahr aufs Neue. Richtig ist auch, dass sie nicht immer falsch sind. Ich persönlich sehe das eigentlich relativ gelassen und das ist auch so eine fast schon abgedroschene Phrase. Fehler sollte man eigentlich als Chance sehen, Dinge verbessern zu können. So abgedroschen ist die Phrase gar nicht, weil da steckt viel Wahrheit drin. Nur dann, wenn wir uns über Fehler unterhalten, wenn wir über Fehler diskutieren, können wir auch Mittel und Lösungen finden bzw. kreieren, um diese abzustellen. Ich bin für Kritik schon immer offen gewesen, was übrigens auch ein Grund war, warum ich mich schon zu meiner aktiven Bundesliga-Zeit in der Handball-Ecke beteiligt habe. Ich fand, dass dort sehr viele sachliche Fragen und Diskussionen geführt wurden, zugegebenerweise nicht immer, aber ich glaube, das liegt in der Natur eines solchen Forums. Aber wie gesagt, in der überwiegenden Zahl. Und es hat damals schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade über Grenzsituationen zu diskutieren, über Dinge, die der eine so gesehen hat, der andere so. Es gab dann sehr oft zwei Lager, auch naturgemäß, weil jeweils zwei Vereine betroffen waren. Aber ich sehe das überhaupt nicht negativ. Und natürlich wird es dann nicht gut oder ist es dann nicht gut, wenn das überhand nimmt, wenn wir uns die ganze Saison Woche für Woche jedes Mal aufs Neue wieder über ein Spiel unterhalten müssen, wo eklatante Fehler passiert sind, wo Spiele durch Schiedsrichterfehler entschieden wurden. Das ist erstmal per se keine schöne Geschichte. Aber es passiert durchaus. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man über diese Dinge redet und dass man diese Dinge soweit möglich auch offenlegt. Dass man Ross und Reiter nennt, nichts versucht, hinter komplett geschlossenen Türen zu regeln und zu lösen, sondern auch da die Öffentlichkeit ein Stück weit mitnimmt, weil ich denke, dass das dann auch eben für ja auch ein Stück weit Akzeptanz sorgt. Wie gesagt, ich habe mich da immer sehr rege dran beteiligt. Hat Spaß gemacht und ich denke, dass ich damit auch dazu ein kleines Stück dazu beitragen konnte, bei der einen oder anderen Sache da auch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen und zu zeigen, wir wehren uns dagegen gar nicht, sondern wir sind bereit, darüber zu diskutieren, so wie sich Trainer und Spieler ja auch hin und wieder mal in der Diskussion stellen müssen.
Diskutiert ihr denn auch mit Schiedsrichtern aus anderen Sportarten? Sprich, gibt es da einen Austausch zwischen, ich sage mal, Schiedsrichtern im Fußball, Eishockey, Basketball, im Handball, vielleicht auch im Hockey mit diesen Mannschaftssportart-Schiedsrichtern? Oder ist das so ein, ja, ich will nicht sagen Verein für sich, die Handball-Schiedsrichter, dass man sich auf den eigenen Sport konzentriert, weil man damit schon genug zu tun hat?
Also ich würde nicht sagen, es passiert deswegen nicht, weil man mit sich selbst schon genug zu tun hat, sondern man muss ja einfach die Frage stellen, würde es uns was bringen? Auf der anderen Seite haben wir auch noch, also zumindest ist es mir nicht bekannt, noch keine Anfrage von anderen Sportarten aus dem Schiedsrichter, dem dort jeweils tätigen Schiedsrichterwesen erhalten, dass sich Handball-Bundesliga-Schiedsrichter an ihrer Sportart beteiligen, sprich dort Lehrgänge besuchen und mal Dinge aus ihrer Sicht erzählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das ganz, ganz interessante Aspekte haben könnte, aber ob es uns wirklich weiterhilft, wenn auf einem Schiedsrichter-Bundesliga-Lehrgang ein Eishockey-Schiedsrichter-Paar, oder es ist ja ein Trio, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus seiner Sportart erzählt, weiß ich nicht. Möglich mal ganz kurzweilig, aber ich glaube, in der Sache wird es uns nicht viel weiterbringen. Dafür sind die Sportarten einfach auch von ihrem Regelwerk viel zu unterschiedlich.
Du hast jetzt eben die Handball-Ecke ja schon angesprochen und gesagt, dass du da selber auch an Diskussionen teilgenommen hast, was ich sehr vorbildlich finde. Das würde ich mir an anderen Sportarten durchaus auch mal wünschen, denn man kann ja offen immer sein, was Kritik angeht, solange sie sachlich ist. Es gab da auch schon Diskussionen oder Ideen mehr oder weniger, was einen dritten Schiedsrichter angeht. Könnte das eine Hilfe sein, gerade angesichts des schneller und athletischer gewordenen Spiels?
Darauf hatte ich ja schon geantwortet in der Handball-Ecke und ich kann es auch nur wiederholen. Den dritten Schiedsrichter werden wir dann einführen, wenn der zweite Ball eingeführt wurde.
Warum ist es denn aus deiner Sicht nicht sinnvoll, einen dritten Schiedsrichter einzuführen?
Was soll das uns denn bringen? Auf der einen Seite könnten wir uns vielleicht die Frage stellen, würde es Sinn machen, von zwei auf einen Schiedsrichter zu reduzieren, weil wir dann die Situation hätten, dass er sich nicht mehr abstimmen muss, dass gegensätzliche Entscheidungen wegfallen würden und so weiter und so weiter. Also das wäre sogar eher ein Gedankengang, mit dem ich mich viel eher anfreunden könnte, als über einen dritten Schiedsrichter. Also mir erschließt sich nicht eine Sekunde, was uns der bringen sollte.
Ist das denn aus deiner Sicht das größte Problem, dass man diese unterschiedliche Linie hat, auch von Paar zu Paar, was so Sachen angeht wie Zeitspiel, Stürmerfoul und so weiter?
Nein, das sehe ich nicht als unser größtes Problem an. Es muss natürlich unser Ziel sein, dass wir bei der Fülle der verschiedenen Schiedsrichterpaare, die wir in der Bundesliga haben, eine weitestgehend einheitliche Regelauslegung hinbekommen. Das ist ein sehr anspruchsvolles Ziel und stellt uns auch Jahr für Jahr immer wieder vor große Herausforderungen. Aber das ist natürlich auch das, was Vereine anfordern und aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht. Denn es kann ja nicht sein, dass ich mich von Woche zu Woche wieder auf eine komplett neue Regelauslegung eines Schiedsrichterpaares einlassen muss. Das ist eine große Herausforderung und macht auch den Großteil der Arbeit unseres Schiedsrichterlehrwarts Jürgen Rieber aus, der da das nun mal so am Rande einen riesen Job macht, da was das angeht, da er auch selbst noch im aktiven Geschehen drin ist. Das ist eine Herausforderung, aber das sehe ich nicht als größtes Problem, nein.
Gut, dass du den Namen Jürgen Rieber ansprichst, denn der, das ist Teil der nächsten Frage, hat als Mittel zur Erhöhung der Attraktivität die Anhebung der Aufwandsentschädigungen gefordert. Jetzt kann man auf der einen Seite natürlich kritisch sagen, ja, der möchte nur ein bisschen mehr Geld, aber darum geht es, glaube ich, nicht. Wir hatten leider den Fall Mete Mete, die beiden waren unterwegs zu einem Spiel der Handball-Bundesliga und sollten dort pfeifen und ja, mussten natürlich so schnell wie möglich dahin und dann ist es zu einem tragischen Unfall gekommen, der auch mal wieder aufzeigt, wie schnelllebig das Handball-Schiedsrichtergeschäft ist. Du musst von einem Ort zum anderen hetzen, du musst nebenbei noch arbeiten gehen, denn es ist ja nicht so, dass man wie im Fußball als Schiedsrichter vielleicht mal bei einem Spiel 5000 Euro bekommt und sagt, ja, dann muss ich ja im Prinzip fast gar nicht nebenbei arbeiten gehen. Ja. Die Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga, die haben alle noch einen ganz normalen Job. Wie siehst du denn diese Diskussion, dass dort mehr Geld kommen muss, das vielleicht auch für den Nachwuchs, den es ja auch nicht mehr so gibt, der nicht von den Bäumen fällt, sage ich mal, wieder attraktiver wird, Schiedsrichter zu werden im Handball?
Also zunächst mal, in dem Moment, wo du jetzt das Thema mehr Geld in Verbindung mit dem 11.11.2011, das war der Todestag von Rainer und Bernd Meter, zusammen in einen Topf wirfst, da habe ich jetzt schon ein ganz komisches Gefühl bei. Ich kriege auch gerade eine richtige Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen. Das war, und da will ich jetzt tatsächlich ein paar Sekunden jetzt mal bei bleiben, das war der schwärzeste Tag, den ich in meinem Leben tatsächlich bisher hatte. Der 11.11.2011, die beiden waren auf dem Weg nach Balingen, zu dem Spiel Balingen gegen Magdeburg und sind dort kurz vor dem Zielort auf einer Bundesstraße frontal mit einem LKW zusammengestoßen und sind dabei beide verstorben. Das war natürlich ein Riesenschock für uns, für mich persönlich auch. Ich war mit den beiden in sehr, sehr engem Kontakt. Das Wort Freund, das soll man nicht überstrapazieren, aber ich glaube, das ging schon in diese Richtung. Wir haben zu viert wirklich alles miteinander durchgemacht, sind in demselben Regionalverband aufgewachsen, sind in dem Regionalverband, haben dort alle Stufen bis hoch zur Bundesliga zusammen durchgemacht. Und okay, das zu dem Thema. Jetzt zum Thema Geld. Und das möchte ich ausdrücklich von dem Thema Mete Mete trennen. Denn ob jetzt mehr Geld oder weniger Geld, das hätte dieses Unglück nicht verhindert. Geld und Thema Schiedsrichter, das finde ich, ist eine Geschichte, die nicht gut zusammenpasst. Und wir sollten damit auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich finde, dass die Bezahlung der deutschen Handball-Bundesliga-Schiedsrichter derzeit in Ordnung ist. Es ist nicht so, wie es vor 15, 20 Jahren mal war, dass du für dein Hobby da noch Geld mitbringen musstest. Dem ist nicht so. Es ist eine ordentliche Entlohnung, weit, weit weg von den Geldern, die in der Sportart Fußball verdient werden. Auch keine Frage. Wir reden da von 10% von dem, was ein Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter verdient. Allerdings muss man der Fairness halber auch sagen, dass der Aufwand bei den Fußball-Bundesliga-Schiedsrichtern tatsächlich noch etwas höher ist, als er in unserem Bereich ist. Das nur, um das ins richtige Licht zu rücken. Ich bin derzeit eigentlich nicht der Meinung, dass das Thema Geld ein Thema sein sollte.
Es ist aber doch schon
Zeiten,
so, ja.
Auch in Zeiten von, ich sage jetzt mal, der HSV Hamburg ist momentan ein Thema. Also ich sehe das Problem auch darin, in dem Moment, wo das Thema Geld von Schiedsrichtern auf die Tagesordnung gebracht wird, machst du dich natürlich dann in dem Moment auch ein Stück angreifbar, weil mehr Geld bedeutet in dem Moment natürlich auch, ja, mehr Leistung, Fragezeichen. Aber ist das wirklich das Thema, dass die Leistung mit dem Geld zusammenhängt? In vielen Berufszweigen ist das ja der Fall. Ich denke, im Bereich Schiedsrichter ist das vollkommen unabhängig voneinander. Und ich möchte auch nicht dahin kommen, dass wir uns da angreifbar machen in der Richtung wie, na gut, also jetzt bekommt ihr schon mehr Geld und jetzt habt ihr auch von montags bis sonntags rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen, wie das beim Fußball zum Beispiel der Fall ist. Dort sind Schiedsrichterkollegen an der Pfeife, die teilweise ihre Karriere eingeschränkt haben, ihre berufliche, um Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter zu sein. Davon sind wir weit, weit entfernt. Und Klammer auf, das ist auch gut so, Klammer zu.
Das habe ich vor allem angesprochen, in dem Zusammenhang natürlich auch und dort die Mete-Brüder genannt, weil wenn ich mir so vorstelle, du kommst jetzt ja aus Mainz und der Kollege Dang, der war jetzt auch nicht allzu weit von dir entfernt und ihr fahrt dann zum Beispiel zu einem Bundesligaspiel nach Magdeburg unter der Woche. Da muss man sich ja dann auch für frei nehmen, Das heißt, man hat da eine gewisse Belastung, was die Arbeit auch angeht, ist sehr, sehr eingeschränkt. Und dahin ging das eigentlich. Nicht, dass dadurch die Leistung besser wird, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, ich kann mir diesen Tag Urlaub oder unbezahlten Urlaub vielleicht dann einfach mal nehmen, weil es dann finanziell geht.
Naja, also unbezahlten Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen, musste ich in der Zeit nie nehmen. Also es ist richtig, dass natürlich mein Privatleben dadurch ein Stück weit dahingehend eingeschränkt war, dass ich nicht so viel in Urlaub erfahren konnte, wie das vielleicht andere ohne dieses Hobby tun konnten oder können. Aber im Laufe der Zeit lernst du dich damit zu arrangieren. Also ich habe das nie jetzt als wirklich großes Problem gesehen. Richtig ist, dass diese Probleme in der Zwischenzeit etwas sich etwas anders darstellen, nämlich wenn man sich den Spielplan mal anschaut, der tatsächlich, also früher konnte man sich echt darauf verlassen, dass das Gros der Spiele findet samstags und sonntags statt, hin und wieder mittwochs noch das Spiel der Woche, das dann im Fernsehen übertragen wurde. Heute ist von dienstags bis sonntags durchweg sind dort Spiele in einem der vier Bundesligen mindestens eins. Von daher haben sich da die Probleme natürlich schon etwas vergrößert, keine Frage. Und es ist da auch es ist tatsächlich auch in der Richtung ein bisschen Leidensfähigkeit der Familie gefragt, auch keine Frage. Also auch das muss stimmen, ja. Und man sollte mit seinem Arbeitgeber vorher gewisse Eckpunkte klären, um da nicht dann irgendwann mal von der bösen Überraschung zu stehen. Das ist schon richtig, ja.
Wir müssen leider an dieser Stelle auch über ein Thema sprechen, das immer wieder die Runde macht, leider im Handball. Und zwar das Thema Korruptionsvorwürfe. Nun muss ich ja sagen, dass ich als Moderator so einer Handballsendung sicherlich durchaus die eine oder andere Quelle habe, die mir vielleicht mal etwas erzählt hat, von der ich glaube, diese Quelle ist relativ glaubwürdig.
Da bin ich aber gespannt drauf, würde ich gerne auch mal hören.
Die Quelle darf ich natürlich nicht nennen, weil sonst habe ich sie nicht mehr lange. Das wirst du sicherlich auch verstehen. Ich möchte jetzt auch keine konkreten Vorwürfe äußern. Das meine ich damit gar nicht. Aber wenn das immer wieder hochkommt, das ist ja auch für euch Schiedsrichter nicht angenehm.
Es ist natürlich immer dann ein Thema, wenn nachgewiesene Fälle, und soweit ich mich jetzt erinnere, so viel gab es dann da auch nicht. Wir hatten mal eine Phase zwischen 2008 und 2010, glaube ich, wo das Thema tatsächlich eines war und mehrere und diverse Fälle diskutiert wurden. Folgendes, also zu dem Thema habe ich folgende Meinung, beziehungsweise kann da Folgendes zu sagen. Ich war ja jetzt zum Glück in der Lage, viele, viele Jahre selbst aktiv in der Handball-Bundesliga aktiv gewesen zu sein. Und ich kann mit gutem und reinem Gewissen sagen, also nicht, dass ich nie etwas angenommen habe, das ist ja jetzt so einfach, sondern dass noch nicht einmal im Entferntesten der Versuch von Seiten eines Vereins unternommen wurde, meinen Partner oder mich zu bestechen. Und mit dem Satz würde ich mich auch, immer konfrontieren lassen und deswegen jetzt in aller Öffentlichkeit. Ist für mich ein Signal, da es noch nicht mal ansatzweise versucht wurde und Matthias und ich wirklich viele, viele Jahre dort unterwegs waren und nicht nur 2, 3, 4 Jahre, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das anderen Kollegen in der Handball-Bundesliga jemals passiert ist, eigentlich sehr, sehr, sehr gering ist. Ich habe in Deutschland noch nicht von einem einzigen Fall gehört, der nachgewiesen wurde, beziehungsweise wo auch nur ansatzweise ein Gerücht aufgekommen wäre. Wie das international aussieht, Sascha, ganz ehrlich, habe ich auch eine persönliche Meinung zu, aber ich habe keine Beweise. Man hört immer wieder von komischen Dingen, vor allen Dingen je weiter südlich beziehungsweise östlich man kommt, aber ich, das sind in meinen Augen Berichte. Ich kenne nicht viele Fälle, wo das auch nachgewiesenermaßen der Fall gewesen ist.
Was muss denn aus deiner Sicht besser werden bei den Schiedsrichtern? Wo gibt es noch Optimierungspotenzial bei den Schiedsrichtern persönlich und vielleicht auch bei den Möglichkeiten, die Schiedsrichter haben, bei Lehrgängen zum Beispiel, bei solchen Dingen?
Also Verbesserungsmöglichkeiten gibt es immer. Wenn wir die nicht hätten, dann hätte ich zum Beispiel auch mehr Freizeit, weil dann müsste ich das, was ich gerade tue, nicht tun. Die Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich definitiv darin, in dem Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, in einer einheitlichen Regelauslegung. Das ist, glaube ich, das A und O, das mit das Wichtigste. Des Weiteren nehmen wir mal uns zwei, drei Spiele, die wir am Anfang der Saison hatten, wo vor allen Dingen in den Schlussminuten vermeintliche Fehler passiert sind. Das Final Four der Frauen, ich glaube mit Leverkusener Beteiligung, wir hatten schon mal darüber gesprochen, hatte ein Kollege von dir auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, spielt sich alles in den Schlussminuten oder in den Schlusssekunden sogar ab. Dieses Jahr oder jetzt gerade vor wenigen Wochen die Sache mit Melsungen gegen Magdeburg, wo in den letzten Sekunden mehr passiert ist als in 5 Spielen vorher zusammen. Hier ist natürlich tatsächlich das Hauptthema Fitnesskondition, Fitnesszustand der Schiedsrichter, um in den entscheidenden, wichtigen letzten Minuten oder Sekunden noch unter Vollstress die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Da sind wir jedes Jahr aufs Neue gefordert. Und wie gesagt, das Thema Fitness ist momentan, wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben.
Man sieht also, es gibt immer Verbesserungspotenzial, wie du es eben schon gesagt hast. Ich möchte mit einer charmanten Frage die Sendung beenden. Und zwar hat ein Hörer gefragt, ob der DHB Schiedsrichter für das Spiel Kretsche gegen Buschi stellt. Und haben denn Schiedsrichter überhaupt Interesse an so einem Spiel, das zu pfeifen? Und hattest du zu deiner aktiven Zeit selbst Lust, solche Spiele auch zu pfeifen?
Also ich fange mal mit dem letzten Teil deiner Frage an. Nein, hatte ich nicht. Es war mir eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein Gräuel. Also ich, Matthias und ich, wir waren nie die Leute, die du für solche Spaßspiele nehmen konntest. Deswegen hat man uns dafür dann auch wirklich nur sehr, sehr selten angefordert. Nein, ich habe das nie gerne gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür muss man auch ein bisschen geboren sein, so ein bisschen Showtalent in sich tragen. Die Eigenschaft, die geht mir vollkommen ab. Und deswegen habe ich mich darum nie gerissen und war da kein Mann für. Ob der DHB-Schiedsrichter dafür abstellt, für Buschi-Team gegen Kretsche-Team, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch mal im Vorfeld mal nachgefragt, habe mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Ja, womöglich. Mal gucken, ob wir ein paar Spaßvögel da haben, die hier nicht den Spielverderber spielen. Wir werden da schon die richtige Wahl treffen.
Ich glaube, die ein oder andere bewusste Fehlentscheidung wird es ja in diesem Spiel durchaus geben. Wer weiß, ja, wer mehr sicher. Kästen Bier auf den Tisch legt, der gute Kollege Buschmann oder
Wobei, ich oder muss Stefan ganz ehrlich Kretschmer. Sagen, wenn man mich fragen würde, ich glaube, ich würde es sogar machen. Alleine nur, um Kretsche noch so ein paar Dinge ungestraft heimzahlen zu können, die vielen, vielen schweren Stunden, die er mir bereitet hat, noch zu seiner aktiven Magdeburger Zeit und ganz am Anfang auch noch in Gummersbach. Er hat mir sehr, sehr viele schlaflose Nächte bereitet und ich würde dieses Event dann zum Anlass nehmen, ihm da so ein paar Dinge heimzuzahlen, ohne dass ich dann anschließend Konsequenzen zu befürchten hätte.
Vielleicht hört er es ja und wir leiten es gegebenenfalls an ihn weiter, also, Thorsten. Ich möchte mich
schon bedanken. Schon wenn er meinen Namen hört, wird er die Hände vor das Gesicht schlagen und sagen, um Gottes Willen, das soll doch ein tolles Event werden, Zalalias, nein, niemals.
Eventuell hat er ja noch einen im Köcher. Bibiana Steinhaus, das könnte ich mir gut vorstellen, dass er da aus dem Fußball jemanden überholt. Das wäre ja typisch Kretsche und typisch Buschi.
Das stimmt.
Thorsten, ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, dass du so ehrlich warst und so offen. Ich finde das sehr bemerkenswert für jemanden, der in der Schiedsrichterrolle so viele Jahre drin gesteckt hat, dass du auch immer so offen den Dialog gesucht hast mit den Fans. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Ich möchte mich bei den Hörern nochmal recht herzlich bedanken, die sich ja auch sehr gewünscht haben, dass jemand aus dem Schiedsrichterwesen mal zum Interview zur Verfügung steht, und ich hoffe und glaube, dass viele jetzt auch einen etwas anderen Blick auf die Rolle des Schiedsrichters haben, die manchmal zu Recht, aber oft auch zu Unrecht kritisiert wird und vielleicht in Zukunft die ein oder andere Entscheidung besser verstehen können, als sie das in der Vergangenheit getan haben, die vielleicht auch anders hätte getroffen werden müssen, das weiß man ja nie, denn ein Schiedsrichter macht nie absichtlich einen Fehler. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wir sind am Ende... Das hoffe ich doch. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank nochmal. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, wie man bei uns teilnehmen kann, denn das ist ja heute auch sehr intensiv der Fall gewesen. Das geht entweder über Facebook unter facebook.com/kreisab, unter Twitter @sportradio360 oder unter handballecke.de, dem weltweit größten Handballforum. Macht mit, beteiligt euch, empfehlt uns gerne weiter. Ich wünsche euch allen ein spannendes Saisonfinale in der Handball-Bundesliga. Bis nächste Woche.